Und zwar, was da sicherlich dekorativ aussieht, wäre so Zierkohl.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Kann man den eigentlich essen?
Grundsätzlich kann man den essen. Da ist mir jetzt nichts bekannt, was da giftig dran wäre, ob er jetzt gut schmeckt. Das weiß ich nicht. Was ich wohl weiß, um da die Kurve zu kriegen, es gibt so einige Raupenarten, die mögen den wohl. Da müsste man gegebenenfalls gucken, dass man diese Raupen dann bekämpft. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass er nicht essbar ist.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich bin letzte Woche aufgewacht und da habe ich gedacht, ist das nicht verrückt, dass jetzt der Sommer schon fast wieder vorbei ist? Und kennt ihr das auch? Ich finde, da kommt immer so eine ganz besondere Stimmung auf, so fast so ein bisschen melancholisch. Aber eigentlich muss uns das Ende vom Sommer ja gar nicht traurig machen. Denn auch der Herbst hat ja total schöne Seiten und auch im Herbst, da können wir noch viel im Garten tun. Ernten, gestalten, für das nächste Jahr vorbereiten und noch ganz viel mehr. Und nicht nur im Garten. Wir wollen heute mal über eure Balkone sprechen. Genauer gesagt, wie ihr sie für den Herbst richtig schön gestaltet und auf die kalte Jahreszeit vorbereiten könnt. Und ich reihe mich da gleich mal ein. Mein Balkon, der sieht nämlich jetzt nach dem langen Sommer nicht mehr so richtig schön aus. Deshalb, wie gut, dass es Werner gibt, unseren Gartenexperten, den ich gleich mal so richtig ausquetschen werde. Werner, du hast doch bestimmt wieder eine Menge Tipps für schöne Herbstbalkone, oder?
Ich denke ja, dass ich da ein bisschen was zu sagen kann, ja.
Sehr gut. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin, Moderatorin und ein riesiger Gartenfan. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los, oder? Wir wollen heute nämlich eine ganze Menge Fragen klären. Zum Beispiel, welche Pflanzen sich überhaupt für einen schönen, bunten Herbstbalkon eignen, worauf ich bei der Pflanzenpflege im Herbst achten muss und wie ich meinen Balkon für den Winter fit mache. Werner, was sind die Eckdaten? Was würdest du sagen, muss ich zuallererst beachten, wenn ich meinen Balkon herbstlich gestalten möchte?
Dass man natürlich guckt, wie der Standort beschaffen ist. Ich meine jetzt das Thema Einstrahlung, weil was natürlich gut ist, wenn es dann ein Standort ist, der sonnig gelegen ist oder zumindest halbschattig gelegen ist, also dass dann pro Tag schon einige Stunden Sonne auch da festzustellen sind. Das sollte man tatsächlich dann auch sich genauer angucken, wenn die Jahreszeit da ist. Wenn man das im Juni beispielsweise sich ansieht, Sonne hat einen hohen Stand, sieht es natürlich anders aus, als wenn man irgendwie Mitte September oder so gucken würde. Von daher, das wäre dann auch so ein Zeitraum, wo ich dann mal genau gucke, ob das denn eben sonnig bzw. halbschattig auch ist.
Ich glaube, die meisten haben ja auf ihrem Balkon so Balkonkästen und kleinere Töpfe. Welche Pflanzen eignen sich denn da im Herbst?
Ja, tatsächlich, also das wäre auch so die Empfehlung, solche Pflanzgefäße zu verwenden, eben Töpfe, Kübel, weil irgendwie ins Beet was auszupflanzen würde man kaum machen, vielleicht irgendwo im Garten Schiefmütterchen, aber das ist ja jetzt nicht das, wo wir drüber sprechen wollen. Und die Pflanzenarten, die man da einsetzen kann, verwenden kann, da gibt's schon einige und ein paar wollen wir nennen, beispielsweise eben so diese Heidekrautgewächse, im Fachjargon Erika 10 genannt. Und da zählen beispielsweise die Besenheiden mit dazu, die Glockenheide oder auch die Knospenheide. Das wären dann so die deutschen Namen. Gibt es natürlich auch jeweils dann noch botanische Namen, lateinische Namen dazu. Aber das sind so die ganz klassischen Arten, die im Grunde immer sehr gerne verwendet werden, die auch diesen ganz klassischen herbstlichen Touch auch mitbringen.
Ja, die haben ja einfach so richtig schöne Farben, ne? Die können ja orange sein, rot. Es gibt, glaube ich, sogar gelbe, habe ich mal gesehen.
Die gibt es auch, aber häufig eben so diese Rottöne, Purpurtöne, die hat man ganz oft. Und sonst spezieller Rotton ist es ja meistens, den man da verwendet. Aber du hast natürlich auch genau recht. Das Farbspiel ist relativ umfangreich. Oder was man manchmal auch hat, das ist züchterisch jetzt gar nicht irgendwie eine Herausforderung gewesen, aber dass man mehrere Jungpflanzen in einen Topf setzt, weiße und rötliche, und dann sieht es natürlich so aus, als ob die alle aus einer Pflanze herauskämen. Dann hat man da einfach so einen leicht bunten Charakter und das ist natürlich dann auch ganz schön.
Ja, total. Und dann gibt es doch auch noch Pflanzen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die so rote Beeren dran haben.
Ja, Scheinbeeren oder auch Gaultherien mit lateinischem Namen. Das sieht natürlich sehr dekorativ aus durch diese roten Beeren, die da vorhanden sind, die auch an der Pflanze bleiben. Und zwar werden die nicht von Vögeln gefressen. Das ist ja durchaus wichtig. Es gibt ja andere Beeren, die dann im Winter, in den Wintermonaten von Vögeln geholt werden als Futter. Das ist bei diesen Scheinbeeren, bei dieser Gaultherie nicht der Fall, so dass man dann bis zum Ende des Winters den Charakter auch hat und dass es eben nicht so gerupft aussieht, als wenn Vögel da immer sich bedient hätten.
Warum fressen die Vögel die denn nicht?
Die sind wohl giftig, diese Scheinbeeren. Und Vögel haben da ein ganz gutes Gespür dafür, was ihnen bekommt und was ihnen nicht bekommt. Die werden dann einfach verschmäht an der Stelle.
Und was für so klassische Blumen gehen so in Balkontöpfen?
So die bekannte Herbstaster, Asterdumosus, wird gerne verwendet. Das ist so eine blaublühende Asternart, die man da wirklich gerne und gut verwenden kann. Und wo man ja auch mit Astern ganz klassischerweise auch den Herbst mit in Verbindung bringt.
Absolut. Ist doch auch beim Kreuzworträtsel immer Herbstblume, ist immer Aster.
Ja, ist einfach, hat eine hohe Bekanntheit.
Bis wann blühen die eigentlich?
Die blühen schon dann auch bis spät in den Herbst hinein. Wenn es dann anfängt und frostig wird, dann werden die irgendwann auch die Blüte einstellen.
Aber sag mal, werden Astern nicht auch so wahnsinnig groß?
Es gibt Astern, die auch eine ziemliche Höhe machen, die dann auch so Hüfthöhe erreichen. Das sind aber andere Arten. Das, was wir jetzt genannt hatten, dieser Asterdumosus, das ist eher eine Art, die wird so 30, 40 Zentimeter hoch. Also da ist kaum Zuwachs zu erwarten. Und das ist ja ohnehin kennzeichnend bei den ganzen Herbstbepflanzungen. Man braucht keinen Zuwachs mehr einzukalkulieren, weil die Pflanzen haben quasi ihr Endstadium erreicht. Die werden nicht noch größer.
Wie gehe ich denn dann bei der Bepflanzung vor? Muss ich da irgendwas Besonderes beachten im Herbst?
Was da sicherlich wichtiger ist, vielleicht noch wichtiger als im Frühjahr, zum Sommer hin, wenn man da seine Bepflanzung macht, dass man wirklich intensiv auf einen guten Wasserabzug achtet, weil die Pflanzen brauchen zum Herbst hin, zum Spätherbst hin wenig Wasser, ein bisschen natürlich schon, aber sehr wenig Wasser. Und das Thema Staunässe ist an der Stelle dann nochmal umso wichtiger, dass es eben nicht dazu kommt, weil eben aufgrund der zahlreicheren Niederschläge und des geringeren Wasserverbrauches eben Wasser meistens nicht der Mangelfaktor ist und dass man darauf achtet, dass man gegebenenfalls auch so eine Drainageschicht, das kann auch so ein Vulkangestein, was man da einbringt, dass das mit eingeplant wird und dass eben auch Sorge dafür getragen wird, dass die Abzugslöcher nicht verstopfen können, dass man da so eine Tonscherbe drauflegt, dass einfach ein guter Wasserabzug dauerhaft gewährleistet ist.
Das mit der Tonscherbe habe ich mich neulich übrigens gefragt, ne? Das bringt schon was, oder?
Ja, natürlich, weil man einfach dafür Sorge tragen möchte, dass eben dieses Abzugsloch verstopft und wenn man da diese Tonscherbe drüber macht und dann sicherlich seine Drainageschicht auch da drauf füllt, dann ist das auf jeden Fall quasi Lebensversicherung ist jetzt ein großes Wort, aber eine gute Basis dafür, dass das Ganze entsprechend gut gelingen kann.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt noch mehr Platz habe, also auch was in großen Kübeln anpflanzen kann? Hast du da ein paar schöne Tipps?
Ja, und zwar, was da sicherlich dekorativ aussieht, wäre so Zierkohl.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Kann man den eigentlich essen?
Grundsätzlich kann man den essen. Da ist mir jetzt nichts bekannt, was da giftig dran wäre, ob er jetzt gut schmeckt. Das weiß ich nicht. Was ich wohl weiß, um da die Kurve zu kriegen, es gibt so einige Raupenarten, die mögen den wohl. Da müsste man gegebenenfalls gucken, dass man diese Raupen dann bekämpft. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass er nicht essbar ist.
Okay, aber auch nicht besonders schmackhaft. Also du hast da auch keine Erfahrung mit.
Weil das auch tatsächlich so eine Thematik ist, die an der Stelle noch nie so richtig aufgekommen ist. Weil es da andere Kohlarten gibt, die sicherlich für den menschlichen Verzehr irgendwie viel besser geeignet sind, auch preiswerter sind und wahrscheinlich, das ist aber jetzt Spekulation, auch wohlschmeckender sind.
Und nicht so schön aussehen wie Zierkohl. Den gibt es ja wirklich in ganz vielen verschiedenen Farben, ne? Also ich habe den auch schon in rosa gesehen, in lila, weiß.
Genau, und die behalten ja dann auch diesen Charakter, sind wirklich auch sehr pflegeleicht und kommen auch dann mit den herbstlichen Temperaturen, die ja wirklich auch sehr niedrig sein können, ziemlich gut zurecht und haben dann auch schon eine ganz stattliche Größe, wenn man denn da Sandkübel bepflanzen möchte.
Und hast du denn auch noch irgendwelche Blumen, die du für große Kübel empfehlen könntest?
So die ganz klassische Herbstchrysantheme wird ja auch sehr gerne verwendet, Chrysanthemum indicum Hybriden. Das ist so der Klassiker, die gibt es ja auch von Gelb, das ist so die bekannteste Farbe, aber auch Weiß und auch so Bronzefarben, Braun, auch so eine rötliche Töne. So die klassischen Herbstfarben haben wir da sehr umfangreich. Die sind nicht zu 100% frosthart, aber würden für eben eine schöne Herbstbepflanzung, da würden sie auf jeden Fall wunderbar geeignet sein, weil das so die ganz, ganz typischen Farben sind und einfach richtig schön ins Auge fällt.
Stichwort frosthart, was mir da einfällt, wir sind ja gerade beim Thema Töpfe. Mir sind schon ein paar Mal so große Töpfe geplatzt im Winter. Kann man da irgendwas dagegen machen?
Da sollte man drauf gucken, dass wenn man so einen Topf kauft, dass das wirklich ein Material ist, was frosthart ist.
Aber welche Materialien sind denn? Das ist ja Terrakotta eigentlich.
Ja, Terrakotta ist, wenn das, ich glaube, Impruneta nennt sich das. Das ist dann wirklich auch richtig frosthart. Ansonsten, wenn man das Gefäß kauft, ist es auch entsprechend gekennzeichnet. Weil normale Tongefäße, die sind nicht frosthart, die würden platzen. Da hängt es wohl mit dem Brennverfahren zusammen, dass das möglichst dann sehr, sehr gut gebrannt ist, weil sich dann nämlich kein Wasser mehr in dem Material sammeln kann. Man kann sich das vorstellen. Ton hat ja oft die Eigenschaft, Wasser auch speichern zu können. Aber das kennen wir ja aus dem Physikunterricht. Wasser dehnt sich unter Frosteinfluss aus und dann zerspringt es eben. Und ein guter Brennvorgang sorgt eben dafür, dass dann diese Poren verschlossen sind und dass dann weniger Wasser aufgenommen wird oder gar kein Wasser aufgenommen wird und es eben auch nicht zu so einem Platzen kommen kann.
Alles klar. Das heißt, wenn ich das nächste Mal einen Topf kaufe, werde ich darauf achten, dass der frosthart ist.
Und bei klassischen Terrakotta gewesen, Impruneta, so kenne ich das, ist das so, dass die frosthart sind.
Hast du sonst noch Tipps für bunte Blumen, die man schön auf dem Balkon pflanzen kann im Herbst?
Wir hatten über die Chrysanthemen gesprochen, gibt es ja in umfangreicher Sortenvielfalt und was sicherlich auch schön ist, wären Mini-Alpenveilchen.
Oh ja, die mag ich auch.
Und auch die haben wir in verschiedenen Farben, auch weiß bis irgendwie zu dunkelrot, violett. Und auch das ist eine Pflanzenart, die kommt mit niedrigen Temperaturen ziemlich gut zurecht. Frost mag sie jetzt nicht so, wenn 1-2 Grad minus wäre jetzt nicht das Drama. Aber richtig frosthart sind die nicht. Aber für eine schöne, kreative Herbstbepflanzung ist das eine tolle Pflanzenart, weil einfach die Blüte von einem Alpenveilchen immer irgendwie so ein bisschen besonders aussieht.
Ja, das finde ich auch. Ich mag die auch total gerne.
Was gut wäre, das trifft auf die Chrysantheme zu, trifft auch auf das Alpenveilchen zu, wenn man seinen Kübel so platziert, dass er regengeschützt steht, dass da eben kein Regen auf den Blütenblättern hängen bleiben kann, weil das dann sehr schnell zu einer Fäulnis führen kann. Und manches Mal hat man ja eben auch so einen Kübel im Eingangsbereich stehen, wo dann auch schon Dach drüber ist. Und das wäre dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um da die Lebensdauer ein Stück weit zu verlängern.
Jetzt haben wir ja ein paar Blumen und Pflanzen schon besprochen, die bunt sind, was ich ja persönlich sehr gerne mag im Herbst. Aber ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Es gibt ja auch Leute, die eher so schlichtere oder Unifarben mögen. Was hast du denn da für Tipps?
Es gibt auch tatsächlich einige weiße Pflanzen. Gibt diese Scheinbeere, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. So ein kräftiges Rot ist das, die gibt es auch in weiß. Oder, hört sich ungewöhnlich an, den silbrigen Stacheldraht.
Oh, das klingt jetzt aber irgendwie nicht so schön.
Ja, wenn du die Pflanze siehst, wirst du sagen, ah, die kenne ich. Und ja, die erinnert tatsächlich an Stacheldraht. Ich weiß ja jetzt leider keinen anderen Namen dazu. Er läuft auch unter Stacheldraht. Und wenn man so in ein Gartencenter gehen würde und würde dem Verkäufer sagen, ich hätte gerne 5 Stacheldrahtpflanzen, wird er ganz sicher mit dir dahin gehen, wo eben die Stacheldrahtpflanzen auch platziert sind. Und das ist dann eher so silbrig-weiß. Das geht natürlich gut, auch als Kontrast. Oder wenn man das vielleicht so ein bisschen Ton in Ton haben möchte, dass man eben diese beiden Pflanzenarten nimmt und dann vielleicht noch sogenannte Strukturpflanzen mit hinzufügt. Strukturpflanzen in dem Sinne, die bilden keine Blüte und bestechen einfach nur durch ihre Blätter. Das könnte ein Silberblatt sein, das könnte ein Günsel sein, auch ein Blauschwingel ist eine Gräserart. Da steckt dann auch noch Silber mit an den Halmen des Grases mit dran, dass es eben eher so einen silbrig-blauen Charakter hat. Und das wäre prima, weil das einfach gut miteinander harmoniert, wenn man sagt, diese ganz peppigen Farben möchte ich nicht haben, das soll dann eher so ein bisschen ruhiger sein und dann würde man so im silbrig-weißen, grünen Charakter gut was hinkriegen.
Sieht bestimmt auch schön aus. Wie ist denn das eigentlich mit Kräutern? Also könnte man da auch Kräuter, so Thymian, Minze, Oregano, irgendwie sowas dazwischen pflanzen?
Auch das geht noch gut, aber auch da muss man mit berücksichtigen, wenn man das zum Herbst und Winter hin macht, man wird keinen dollen Zuwachs mehr haben. Was ja durchaus auch seine Vorteile hat, weil wenn man das Ganze gepflanzt hat, dann behält das im Grunde auch so den Charakter, man muss da nicht mehr allzu viel machen. Natürlich die verblühten Blüten regelmäßig rausschneiden oder entfernen, aber ansonsten behält das so den Charakter, wenn man das irgendwann im September gepflanzt hat und vielleicht dann in der Adventszeit oder zur Adventszeit hin ausmustern möchte, wird da, wie gesagt, kaum Zuwachs gewesen sein und das ist dann durchgehend sehr attraktiv.
Ach ja, mit den richtigen Pflanzen, da kann man schon ja wirklich eine ganze Menge machen. Ne? Ich habe jetzt schon richtig Lust bekommen, auf meinem Balkon loszulegen. Aber man kann ja auf einem Balkon auch noch ganz andere Sachen machen, nämlich dekorieren. Also ich meine jetzt nicht mit Pflanzen. Ich hatte letztes Jahr nämlich zum Beispiel so einen großen Kranz aus Heidekraut auf dem Balkon. Das fand ich total schön. Und Klassiker sind ja auch Kürbisse, geschnitzt oder diese kleinen Zierkürbisse. Und da muss ich jetzt leider nochmal fragen, kann man die essen? Mich interessiert es einfach immer.
Da weiß ich ziemlich sicher, dass die sind nicht genießbar.
Okay.
Man würde jetzt nicht irgendwie sterbenskrank werden, aber die sind nicht genießbar. Steht auch, wenn man die kauft, mit da drauf, nicht zu Speisezwecken verwendbar.
Okay, ich habe es auch noch nicht probiert. Wie ist denn das bei dir? Du hast ja mit ganz vielen Gärten und Balkonen und so zu tun. Was sind so schöne Deko-Tipps, die dir mal vor die Füße gefallen sind?
Wo ich immer eine Menge für übrig habe, so natürliche Materialien, das wären auch dann noch so Kastanien, Nüsse, Eicheln oder auch so ausgepackte Maiskolben.
Mhm, ja.
Auch das sieht immer wunderbar aus. Kann man wunderbar mit dekorieren, das geht prima. Wo man durchaus mit rechnen muss, ich finde das jetzt persönlich nicht schlimm, aber man muss damit rechnen, dass dann, wenn es irgendwie kälter wird, sich das auch in Mäusekreisen rumspricht, dass da auf dem Balkon, auf der Terrasse auch sowas vorhanden ist und dass dann vielleicht die ein oder andere Nuss abhanden kommt oder vielleicht auch das ein oder andere Maiskorn angeknabbert ist.
Genau das habe ich schon gehabt. Ich hatte nämlich auch mal Walnüsse auf dem Balkon liegen und wir haben ja tatsächlich im Winter auch eine Balkonmaus, die immer vorbeikommt. Wahrscheinlich genau deshalb.
Ja, und Gelassenheit ist gerade, wenn man es um Gartenthemen geht, immer ein guter Ratgeber. Und wenn das jetzt nicht mehrere Mäusefamilien sind, die sich da einfinden, dann finde ich, ist das auch vertretbar und in Ordnung.
Ach, draußen stören die mich auch gar nicht. Weißt du, was ich auch total schön finde? Hagebutten. Da habe ich mir letztes Jahr mal so einen großen Strauch abgeschnitten. Das sah auch toll aus und die haben sie auch ewig gehalten. Und, da weiß ich jetzt aber gar nicht, wie die heißen, das sind so kleine Lampignons, also wie Physalis, weißt du?
Lampignonblume.
Lampignonblume, okay. Die finde ich auch toll und die halten sich ja auch ewig, beziehungsweise verändern die sich ja, ne? Du hast am Anfang diesen Lampignon da und dann zerfällt der so ein bisschen und das Netz, das Gitter bleibt aber stehen und innen ist dann noch die Beere.
Genau, das verändert sich und ist auch sehr dekorativ. Und wenn ich das richtig auch im Kopf habe, ist das sogar ein enger Verwandter von der Antenbeere. Das geht gut und man kann das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen unterstützen durch Lichterketten, Lampions, die man dann vielleicht auch noch platziert und vielleicht auch so Windlichter und auch so andere Dekomaterialien, die es ja gibt. Und ja, auch vielleicht, wenn man dann noch einen Sitzplatz hat, der auch einigermaßen geschützt ist, kann man dann auch so seine Sitzkissen entsprechend in den Farben dann besorgen und das entsprechend dann so Ton in Ton alles dekorieren, dass es wirklich dann sehr schön herbstlich aussieht.
Ja, und es gibt ja sogar auch so Outdoor-Teppiche, die man noch auf den Balkon legen kann. Das ist vielleicht auch ganz schön. Aber lass uns nochmal zurück zu den Pflanzen kommen. Welche Pflege benötigen die im Herbst? Ich bin mir da zum Beispiel immer unsicher, was das Gießen angeht.
Gießen mit äußerster Vorsicht. Weil die Gefahr, dass solche Pflanzen vertrocknen, die Gefahr ist sehr gering. Man hat kurze Tage, man hat niedrige Temperaturen, wenig Sonne, also ganz schnell vertrocknen wird nichts. Aber mit etwas zu viel Wasser kann man eine Menge kaputt machen. Von daher extrem moderat gießen. Durchaus auch so lange warten, bis die Pflanzen vielleicht ganz leicht anfangen zu schlappen. Jetzt nicht vertrocknen lassen, das, wie gesagt, kann man auch irgendwie provozieren, aber so ganz schnell passiert das nicht. Sehr moderat gießen wäre wichtig. Dann sehr intensiv darauf achten, dass die verblühten Blüten rausgeputzt werden. Die Gefahr, dass es ansonsten zu einer weiteren Fäule käme, also dass die Blüte, die verblühte Blüte anfängt zu faulen und auch andere Knospen ansteckt, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus gegeben. Das sollte man im Blick behalten und auch relativ zeitnah machen. Düngen. Auch sehr moderat, weil die Pflanze braucht kaum noch Nährstoffe. So im September, Anfang Oktober ist das sicherlich noch eine Empfehlung. Danach kann man dann mit der Düngung dann einstellen, weil die Nährstoffe, wie gesagt, nicht mehr benötigt werden.
Ja, hast du ja auch gesagt, ne, dass die ja im Grunde gar nicht mehr wachsen, die Pflanzen.
Die wachsen im Grunde nicht mehr, da passiert ja fast nichts mehr. Und manchmal ist es ganz schön, dass noch ein bisschen Dünger da ist, damit sich da eine kräftigere Blütenfarbe entwickelt. Dafür ist es schon noch ganz gut. Und Thema Winterhärte, normalerweise Herbstbepflanzung, ist es ja mittlerweile so, dass die Herbstmonate meistens noch mehr oder weniger frostfrei sind, dass die Pflanzen das oft auch bis weit in die Adventszeit hinein schaffen. Es kann Ausnahmen geben. Haben wir auch immer mal gehabt, dass man dann vielleicht auch im November schon mal richtig frostige Temperaturen hat. Dann sollte man überlegen, was zu tun ist. Wir sprachen schon davon, dass einige Gefäße nicht zu 100% frosthart sind und einige Pflanzenarten eben auch nicht. Wir hatten vorhin über die Chrysanthemen gesprochen, auch über die Alpenveilchen gesprochen. Wenn das sich abzeichnet, dass es irgendwie vielleicht 3-4 kalte Nächte gibt, dass man dann seinen Kübel, seinen Balkonkasten vielleicht für diese paar Tage in die Garage stellt und nach dieser Frostperiode wieder rausstellt. Einfach um dann zu vermeiden, dass die einfach ganz stumpf erfrieren.
Und was, wenn ich die nicht bewegen kann oder keinen Platz habe, wo ich sie hinstellen kann? Ich habe schon mal die Pflanzen auf dem Balkon mit Tannenzweigen abgedeckt. Ist das sinnvoll?
Das kann man machen, das ist sogar gut, weil Tannenzweigen immer auch dafür gut sind, dass da noch Luft zirkulieren kann. Weil ein ganz schlechtes Beispiel wäre, irgendwie eine Folie zu verwenden, weil da hat man dann quasi eine Erstickungsgefahr darunter. Wenn man jetzt Tannenreisig nimmt oder auch so Fließmaterialien nimmt, dann ist das gut. Das hält ziemlich gut die Wärme und sorgt eben für einen entsprechenden Frostschutz. Was man auch immer mit bedenken sollte, je nachdem, was man für Gefäße hat, die auch zu schützen. Weil wir sprachen ja schon drüber, wenn das dann Gefäße sind, wo man unsicher ist, ob die ausreichend frosthart sind, dann würde bei den Gefäßen selber so eine Noppenfolie, so eine Luftpolsterfolie würde dann einen ganz guten Schutz gewährleisten, dass man das dann für die ein paar Tage dann rund um den Topf wickelt.
Da ist das dann ja auch kein Problem, ne? Da hat das ja mit sehr Sauerstoffzufuhr
wurscht. Da ist es egal, da geht es wirklich dann um diese Isolierwirkung. Und dafür ist diese Luftpolsterfolie ziemlich gut geeignet.
Manche Leute nehmen ja auch so Jutesäcke. Reicht das auch?
Reicht manchmal nicht, aber sieht natürlich ganz, ganz attraktiv aus. Spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen, aber dann müsste man schon einiges an Jutematerial da einbringen.
Okay, dann vielleicht die Kombi erst, die Luftpolsterfolie und dann noch einen Jutesack drum, damit es schöner aussieht.
Das kann man machen, das ist sicherlich richtig, genau.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, manche Leute haben ja auch Mini-Hochbeete auf dem Balkon. Was geht da denn noch so im Herbst?
Da gibt es ja schon noch einige Pflanzenarten, die gut anzubauen sind. Klassiker sind ja so Feldsalat, Endivie, Winterkresse. Das sind ja klassischerweise dann Gemüsearten, die auch mit den niedrigen Temperaturen sehr gut zurechtkommen und die erfahrungsgemäß auch erst dann Ende September, Mitte September ausgesät werden können oder ausgesät werden, weil sie einfach dann auch noch weiter wachsen. Und so Kohlarten, Chinakohl, Rosenkohl, Grünkohl ist nicht unbedingt immer was fürs Mini-Hochbeet. Für ein klassisches Hochbeet geht das natürlich schon ganz gut. Auch bekannte Gemüsearten, die eben mit diesen niedrigen Temperaturen sehr gut zurechtkommen und wo es ja manchmal dann einfach auch so ist, dass sich der wahre Geschmack sowieso erst entwickelt, wenn einmal, so sagt man das, der Frost drüber gegangen ist beim Grünkohl oder auch beim Rosenkohl ist das ja der Fall.
Ja, genau. Und beim Grünkohl, wo du das gerade sagtest, auf so einem kleinen Balkon-Hochbeet hast du wahrscheinlich eine Grünkohlpflanze, ja. Und mehr passt da gar nicht drauf. Die werden ja so groß. Da interessiert mich jetzt aber noch, so ein Beet ist nach dem Sommer ja oft so ein bisschen durchgerockt, ausgelaugt. Wie mache ich das denn fit für den Herbst oder beziehungsweise für die Herbstbepflanzung?
Ja, da würde man dann nochmal Erde auffüllen. So eine Hochbeeterde wäre da auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Da stecken dann auch nochmal Nährstoffe da drin, weil auch diese Gemüsearten, die wir jetzt aufgezählt haben, diese Kohlgemüsearten insbesondere, schon auch Arten sind, die sehr viel Nährstoffe brauchen. Und da sollte man schon darauf achten, dass das dann gut funktioniert, gerade zum Start hin gut funktioniert, weil dann auch noch ein Wachstum stattfindet, zum Spätherbst hin ja dann nicht mehr. Und sicherlich auch noch mit zu bedenken, einmal die Erde aufzufüllen und auch dann mit einem Dünger zu arbeiten, eben im September, damit man den Pflanzen eine gute Startmöglichkeit auf die Art und Weise dann bieten kann.
Und im Winter, also wenn es dann kälter wird, wie kann ich das Hochbeet und die Pflanzen dann da optimal pflegen?
Was man natürlich überlegen kann, auch da muss man gucken, ob das so von der Proportion passt, ob man darüber nachdenkt, so eine Art Gründüngung da einzusehen. Das wäre denkbar, so Phacelia gibt es da ja, was man nehmen könnte, Gelbsenf, Perserklee oder so Leguminosen. Die sorgen einerseits dafür, dass die Erde nicht irgendwie abhanden kommt, dass die durch Wind weggeweht wird. Dass natürlich auch diese Durchwurzelung der Pflanzen dafür sorgt, dass die Bodenstruktur gut ist und gut bleibt und die Ernterückstände dann im nächsten Jahr quasi als Nährstoffquelle wieder dienen können.
Also im Grunde ganz ähnlich wie bei einem Hochbeet im Garten, ne?
So würde man das machen oder eben auch ein klassischer Gemüsegarten. Da macht man es ja sogar relativ häufig, da geht es auch sehr gut. Aber eben auch bei einem Hochbeet in kleinem Rahmen kann man ja schon ein bisschen was an der Stelle auch tun. Dann ist das Gärtnern im nächsten Jahr an diesem Hochbeet, an diesem Mini-Hochbeet nochmal umso leichter.
Ja, und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, fällt mir nämlich gerade ein, dann könnt ihr auch mal in unsere Podcast-Folge zum Thema Wintergemüse reinhören. Da haben wir nämlich auch ganz ausführlich über diese Themen gesprochen und darüber, was ihr im Winter so anpflanzen könnt und wie ihr die Pflanzen pflegt. Naja, und irgendwann im Winter, so gegen Dezember, Januar, ist es dann ja auch einfach vorbei mit der Balkonzeit. Und wir müssen uns einfach gedulden, bis es wieder Frühling wird. Und das gilt übrigens auch für unseren Podcast. Wir gehen nämlich auch schon wieder in die Winterpause. Das hier war tatsächlich schon die letzte Folge für dieses Jahr. Eigentlich total schade, oder?
In der Tat.
Aber im Frühling sind wir natürlich wieder für euch da. Mit vielen neuen, spannenden Tipps und Themen rund um Garten und Balkon. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche fürs nächste Jahr habt, dann schreibt sie uns doch gerne an podcast@kompo.de. Und wenn ihr uns über Spotify hört, dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like. Macht's gut, ihr Lieben. Genießt den Herbst mit seinen schönen Farben und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss.
Euch alles Gute.